dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Vor anderthalb Jahren hatten wir mal ein Segment Katholikentag täuscht die Öffentlichkeit. Dabei ging es um das Leitwort des Katholikentags 2024, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Das war Folge 146.2. Da wir ja Equal Opportunity Ketzer sind, machen wir heute das Gleiche für den Evangelischen Kirchentag. Die sind genauso verlogen. Und darüber spreche ich mit Viktor, Jörn und Christian. Hallo.
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 Was beim Katholikentag das Leitwort ist, ist beim Kirchentag die Losung. Wir hatten das vorhin schon gesagt, Katholikentag ist katholisch und Kirchentag ist evangelisch. Der Evangelische Kirchentag, der nächstes Jahr in Düsseldorf stattfindet, hat im November seine Losung veröffentlicht. Und auch dafür hat man sich wieder einen Halbsatz aus der Bibel herausgepickt, der ursprünglich ganz anders gemeint war, als die Kirchentagsfunktionäre es jetzt der Öffentlichkeit vorgaukeln. Auf der Website des Kirchentags heißt es zur Losung, Zitat, die Losung ist der Leitgedanke eines Kirchentages. Sie entstammt in der Regel einem Bibelzitat und ist gleichzeitig Zeitansage, bildet eine Brücke zu den aktuellen Themen und Fragen von heute. Die Losung spannt den inhaltlichen roten Faden durch die Programmpunkte und ist impulsgebend für die Veranstaltungen des Kirchentags. Zitat Ende. Und die Losung wird nicht etwa ausgelost wie die Herrenhuter-Losung, sondern, Zitat, über die Losung entscheidet das Präsidium unter Beteiligung der Präsidialversammlung. Mit dem Beschluss der Losung beginnen die inhaltlichen Planungen für das Programm des Kirchentages. Zitat Ende. Und auch dafür hatten wir im Ketzer-Podcast schon einige Beispiele. Beim Kirchentag 2019 hieß die Losung, was für ein Vertrauen. Und dementsprechend schwadronierte dann Bundespräsident Steinmeier über seinen unsichtbaren Freund und wie er auf erfundene Geschichten vertraut. Und die renommierten Journalisten Anja Reschke und Hans Leyendecker sprachen über Abrahams Vertrauen auf Gott, das sich darin äußerte, dass er seinen Sohn opfern wollte. Das war in Folge 81.1, Bundespräsident Steinmeier ist stolz auf seinen unsichtbaren Freund. Und Folge 81.2, rückgratlose Journalisten, Bibelarbeit mit Anja Reschke und Hans Leyendecker. So, und was ist nun die Losung für 2027? I'm glad you asked. Die Losung lautet, du bist kostbar und soll aus dem Buch des Propheten Jesaja stammen, Kapitel 43, Vers 4. Hier zunächst einige Highlights aus der Pressemitteilung des Kirchentags zu dieser Losung. Zitat, du bist kostbar, Jesaja 43, 4, ist die Losung des Kirchentags Düsseldorf 2027. Kirchentagspräsident Thorsten Zugehör vertieft den Gedanken der Losung. Sie erinnert uns daran, dass jeder Mensch von Wert ist, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensweg. Jeder, der seinen Beitrag leistet, ist ein kostbarer Teil unserer Gesellschaft. Auch wer schwach ist oder zweifelt, gehört dazu. Und wir wollen uns fragen, wie kostbar ist eigentlich jemand, der völlig anders denkt als ich? Das macht auch den Kirchentag selbst kostbar, als Bewegung von Menschen, die sich zuhören, aushalten, inspirieren. Die Generalsekretärin des Kirchentags, Christine Jahn, betont die besondere christliche Botschaft des Spruches, der dem biblischen Buch Jesaja entstammt. Es handelt sich um einen Zuspruch Gottes an sein Volk. Wir wollen mit dem Kirchentag dazu beitragen, dass sich jeder einzelne Mensch angesprochen und gemeint fühlt. Der Wert eines Menschen manifestiert sich durch die bedingungslose Liebe Gottes zu ihm. Wer sich geliebt weiß, kann lieben, kann über Glaubens- und Meinungsgrenzen hinweg das Herz sprechen lassen und Gemeinsames über Trennendes stellen. Präses Thorsten Latzel, Fun Fact, das ist der Bruder von Olaf Latzel, du bist kostbar ist eine richtig starke und passende Losung für Düsseldorf 2027. So wollen wir als gastgebende Landeskirche allen Gästen und ehrenamtlichen Aktiven begegnen. Egal wer du bist, woher du stammst, wen du liebst, wie du aussiehst, schön, dass du kommst. Du bist kostbar für Gott und für uns. Das ist das Ende der Highlights aus der Pressemitteilung. Und weitere Aussagen, die ich im Zusammenhang mit der Losung gefunden habe. Präses Latzel meinte, Zitat, der Kirchentag lade dazu ein, das Du groß zu schreiben und die Würde der anderen neu zu sehen. Zitat Ende von Latzel. Und hier immer noch Latzel. Zitat, Düsseldorf soll Du-Dorf werden. Das sei der Ort, an dem man schnell Du zueinander sagt. Dieses Du als Ausdruck des Verständnisses für andersdenkende Menschen anderer Herkunft und denen, die der Kirche fernstehen, solle das Christentum im kommenden Frühjahr in Düsseldorf prägen. Die Würdigung aller Menschen mit dem Satz »Du bist kostbar« sei ein Gegenakzent zu einer Zeit, in der andere oft missverstanden und herabgewürdigt werden. Und in einer Predigt sagte Latze, Zitat, »Du bist kostbar«, der Satz sei im Grunde die Urbotschaft der gesamten Bibel. Es sei das, was Jesus den Menschen gegenüber gelebt habe, ganz gleich, woher sie stammen, wer sie sind, ob reich oder arm, ob sie mehr oder weniger gerecht leben. Die Kostbarkeit des Menschen, seine Würde zu achten und zu schützen, sei die Aufgabe aller. Man solle sich davor hüten, abschätzig von sich selbst oder von anderen zu denken. Zitat Ende. So, kurze Frage an euch. Wie versteht ihr diese Aussagen?
Ja, also ich fand das mit dem Dudorf sehr originell, muss ich sagen, hat mich angesprochen. Aber ich musste dann auch gleich dran denken, dass wenn man einen Polizisten duzt, dass das schon eine Beleidigung ist und ein Ordnungsgeld zur Folge hat. Also bitte, liebe Düsseldorfer, vorsichtig einsetzen. Ansonsten habe ich ein ganz wohliges Gefühl in meinem Bauch und meinem Herz und meinem Darm, wenn ich sowas höre. Ich glaube, ich fühle mich da willkommen.
Das sind so humanistische Gedanken, ne, so Menschenwürde, jeder ist wertvoll und so.
Das und es wird als christliche Botschaft vermarktet, ne, das habe ich ein, zweimal wahrgenommen. Und es wird auch so verkauft, als würde das Individuum angesprochen. Also du, Jörn, oder du, Christian, du, Viktor, ne? So wird es hier vermarktet. So, ich meine, die obigen Zitate sind ein repräsentativer und sogar recht umfassender Eindruck davon, wie die Funktionäre des Kirchentags ihre Losung der Öffentlichkeit verkaufen. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum ich das so ausführlich vorgelesen habe. Das ist alles nicht das, was in der Bibelstelle tatsächlich gemeint ist. Nähern wir uns dem Bibeltext mal Schritt für Schritt an. Die Generalsekretärin des Kirchentages, Christine Jahn, betont die besondere christliche Botschaft des Spruches, der dem biblischen Buch Jesaja entstammt. Und der Präses der gastgebenden Rheinischen Landeskirche, Thorsten Latze, predigte: Du bist kostbar. Der Satz sei im Grunde die Urbotschaft der gesamten Bibel. Er sei das, was Jesus den Menschen gegenüber gelebt habe. Fällt euch dabei irgendetwas auf?
Ja, aber Jesaja ist ja gar kein christliches Buch, sondern ist ein alttestamentarisches Buch.
Ja, genau. Der Satz, du bist kostbar, den könnte man zwar als christliche Botschaft bezeichnen, in dem Sinne, das ist das, was die Christen jetzt heute immer verkünden. Aber das Motto hier, die Losung, ist ja nicht der Satz, du bist kostbar, sondern das ist der Satz, du bist kostbar, mit dem Verweis auf Jesaja. Und dann kann man es eben nicht als christliche Botschaft bezeichnen. Denn Jesaja, wie du schon sagtest, Jörn, ist Teil des Alten Testaments, nicht des Neuen. Jesaja ist ein jüdischer Text, das werden wir gleich noch sehen, der mindestens 500 Jahre älter ist als das Christentum und der deshalb unmöglich christlich gemeint gewesen sein kann. Und das fand ich insofern jetzt auch nochmal besonders bemerkenswert. Eigentlich christliche Theologen heute vermeiden, die jüdischen Texte christlich zu vereinnahmen. Die ursprüngliche christliche Vorstellung, wie sie sich zum Beispiel bei Paulus findet, dass das Alte Testament in erster Linie dazu da ist, Jesus vorherzusagen, wird heute eigentlich nicht mehr vertreten. Deswegen sagen Theologen heute auch gerne nicht mehr Altes und Neues Testament, sondern Erstes und Zweites Testament. Also das macht man heute nicht mehr zum einen, weil man seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Juden nicht mehr verärgern möchte. Zum anderen sicher auch, weil mittlerweile offensichtlich ist, dass die Verse aus dem Alten Testament, die Paulus und die Evangelisten auf Jesus bezogen haben, a. anders gemeint waren, b. dass sie durch Jesus gar nicht erfüllt wurden und c. dass Geschichten, wo Jesus diese Stellen tatsächlich erfüllt, einfach von den Evangelisten erfunden wurden, zum Beispiel die Geburt in Bethlehem.
Jesaja ist natürlich schon auch ein sehr prägender Text, der, wie du auch richtig sagst, ne, also Matthäus zitiert zum Beispiel ziemlich häufig aus Jesaja. Und allein Jesaja 53, ne, das wird ja auch als Vorhersage von der Kreuzigung gedeutet und so. Zumindest, dass die Christen das so sehen. Vielleicht auch nicht umgekehrt.
Na gut, kann man natürlich sagen, gut, das Christentum hat sich ja quasi auch das Alte Testament zu eigen gemacht und insofern ist das jetzt nachträglich christlich. Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob das ursprünglich christlich gemeint war oder ob das ursprünglich so aufgegriffen wurde. Ein weiterer Punkt, den die Repräsentanten des Kirchentages nicht müde werden zu betonen, ist die persönliche Ansprache mit dem Du. Zitate nochmal. Der Deutsche Evangelische Kirchentag stellt das Du in den Mittelpunkt seiner Kampagne. Der Kirchentag lade dazu ein, das Du groß zu schreiben und die Würde der anderen neu zu sehen. Die Generalsekretärin des Kirchentages, Christine Jahn, meinte, wir wollen mit dem Kirchentag dazu beitragen, dass sich jeder einzelne Mensch angesprochen und gemeint fühlt. Der Wert eines Menschen manifestiert sich durch die bedingungslose Liebe Gottes zu ihm. Ende der Zitate. Der Spruch, du bist kostbar, wird hier ganz klar als Ansprache des Individuums präsentiert. So, als würde Gott direkt zu dem sprechen, der das liest oder hört, um ihm zu sagen, du bist kostbar. So ist es aber gar nicht. In dem Vers wird nämlich gar nicht ein einzelner Mensch angesprochen oder alle Menschen, sondern es ist das Volk Israel gemeint. Du bist kostbar meint in dem Jesaja-Vers, wie wir gleich sehen werden, das Volk Israel ist kostbar.
Es sind so ein paar Sachen, die sind also offensichtlich absurd. Beispielsweise, wenn sie von bedingungsloser Liebe spricht. Also ich glaube, es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo das wirklich so drinsteht. Es ist immer mit einer Bedingung verknüpft und gerade auch Jesus macht es völlig klar. Also bei Jahwe ist es klar und bei Jesus ist es erst recht klar. Aber bei Jahwe, da geht es doch noch darum, dass das Volk irgendwie die Gebote einhält und was der Einzelne so macht, das ist im Grunde wurscht. Eine Hauptsache, er opfert seine Taube, wenn er arm ist und ein Schwein, wenn er, oder nicht ein Schwein, wenn er ein Rind. Bloß kein Schwein, Gottes Willen. Ja, nein, also, aber da kann man es wieder sehen, da ist wieder eine Bedingung. Ne? Also es gibt Bedingungen, Bedingungen, Bedingungen und noch mehr Bedingungen.
Und es handelt sich auch gar nicht um eine Ansprache eines einzelnen Menschen, des Individuums, wie der Kirchentag uns das weismachen will, sondern es wird das Volk Israel als Ganzes angesprochen. So, jetzt wäre es ja schön, wenn da wenigstens wirklich stünde, du bist kostbar. Deshalb habe ich im offiziellen Bibeltext der EKD nachgeschaut. Das ist die Luther-Übersetzung von 2017. Das ist der Text, der in den evangelischen Gottesdiensten verwendet wird. Also von den EKD-Kirchen, da muss, glaube ich, diese Bibelübersetzung benutzt werden. Dort steht allerdings gar nicht, du bist kostbar, sondern dort heißt es, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Was hier mit teuer übersetzt ist, ließe sich zwar tatsächlich auch mit kostbar übersetzen. Sobald man den kompletten Satz liest, erkennt man sofort, dass er genau das Gegenteil von dem bedeutet, was uns die Kirchentag-Heinis weismachen wollen. In Gottes Augen sind nämlich nicht alle Menschen gleich viel wert, sondern das Volk Israel ist ihm mehr wert als andere Völker. Welche Völker sind hier gemeint? Das steht im Vers davor. Zitat: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Zum Verständnis, Ägypten war eine alte Weltmacht, Kusch war eine militärische Großmacht und Seba war ein bedeutendes Handelszentrum, das als unermesslich reich galt. Demgegenüber war Israel nur ein kleiner Vasallenstaat. Also in dem Spruch, auf den sich der Kirchentag beruft, wird also behauptet, dass das Volk Israel für Gott noch wertvoller sei als diese drei Völker zusammen. Und nicht nur abstrakt, sondern es ist auch konkret von den Menschen dieser Völker die Rede. Denn es heißt ja, du bist kostbar und wertvoll für mich, ich habe dich lieb. Deshalb gebe ich Menschen für dich preis und setze Völker für dein Leben aufs Spiel. Der evangelische Kirchentag verkauft der Öffentlichkeit also einen Halbsatz aus einem größenwahnsinnigen jüdischen Vers, der Israel als Gottes auserwähltes Volk darstellt, als christliche und zeitgemäße Botschaft.
Also das Du ist auf jeden Fall da, aber du hast völlig recht, dass es darum geht, dass andere Menschen weniger wert sind, die geopfert werden an deiner Stadt.
Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr mich das anwidert. Genau diese Bibelstellen, und das sind ja jetzt nicht gemein ausgesuchte Stellen, übrigens die haben sie sich ausgesucht, nicht wir, aber das ist ja repräsentativ, immer irgendwie auf Kosten anderer. Damit der eine gewinnt, muss der andere verlieren und möglichst drastisch. Das ist nicht nur primitiv, das ist auch einfach sachlich falsch. Wir wissen ja heute, man kann in so einer Weltgemeinschaft nicht dauerhaft gewinnen auf Kosten anderer, sondern alle müssen gewinnen und dann ergibt sich plötzlich ein Plus. Der eine hat diese Güter, die anderen brauchen das, geben dafür andere Güter, man treibt Handel, man tauscht sich aus und so weiter. Und so gewinnen alle. Also wenn alle gewinnen, ist am Schluss, das wird der Kuchen wirklich größer und nicht nur anders verteilt. Ich meine, gerade Sachen wie Klimawandel, also ich will jetzt kein großes Fass aufmachen auf Kosten der Sendezeit, nur ganz kurz. Diese Dinge machen uns doch klar, wir schaffen es nur gemeinsam. Und wenn wir nicht endlich alle zusammenfinden, dann schaffen wir das einfach nicht. Und deswegen finde ich das so bitter, dieser tumbe Nationalismus der Bibel.
So, jetzt hatte ich ja gesagt, dass der Kirchentag der Öffentlichkeit einen Halbsatz aus einem größenwahnsinnigen jüdischen Vers, der Israel als Gottes auserwähltes Volk darstellt, als christliche und zeitgemäße Botschaft verkauft. Weil ich noch Zeit hatte, habe ich dann den Kirchentag genau diese Frage gestellt. Oder ich habe gesagt, wenn Sie dazu Stellung nehmen wollen, dann können Sie das ja machen bis gestern Abend. Und es kam natürlich, wie erwartet, keine Stellungnahme. Denn der Kirchentag kann ja hier nicht gewinnen. Es ist ja nicht so, dass Sie jetzt zurückschreiben, Herr Krause, da haben Sie was übersehen. In Wirklichkeit ist das so und so. Es ist ja so, dass die Leute verblöden und wir zeigen oder ich zeige hier, wie es tatsächlich ist. Und das Einzige, was der Kirchentag tun kann, ist hier nicht noch Öl ins Feuer. Also ich hätte erst gesagt, don't feed the troll, aber ich betrachte mich hier ja nicht als Troll. Ich stehe ja hier, ich stehe ja auf, ich habe Mut, stehe auf. Und jetzt sagen Sie nichts. Und das ist jetzt insofern auch wieder sehr schön, weil wir haben ja vorher gehört, auch wer zweifelt, gehört dazu. Wir wollen uns fragen, wie kostbar ist eigentlich jemand, der völlig anders denkt als ich? Um die Würde der anderen neu zu sehen, brauche es echte Gespräche, Begegnung, Offenheit. Da entlarven Sie sich wieder selber, dass das alles nur dummes Geschwafel ist mit der Auseinandersetzung. Ja, wenn man halt Unrecht hat und sich nur durch Intellekt und Unredlichkeit über Wasser hält, dann hat man halt nichts von einer ehrlichen Diskussion. So, der Präses der gastgebenden Rheinischen Landeskirche, Thorsten Latze, wie gesagt der Bruder von Olaf Latze, erklärte, egal wer du bist, woher du stammst, wen du liebst, wie du aussiehst, schön, dass du kommst. Du bist kostbar für Gott.
Keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten. Er sei blind, lahm, mit entstelltem Gesicht, mit irgendeiner Missbildung oder wer einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat oder buckelig oder verkümmert ist oder wer einen Fleck im Auge hat oder Krätze oder Flechten oder beschädigte Hoden hat. Wer nun unter Aarons des Priesters Nachkommen einen Fehler an sich hat, der soll nicht herzutreten zu Opfern, die Feueropfer des Herrn, denn er hat einen Fehler. Darum soll er sich nicht nahen, um die Speise seines Gottes zu opfern. Levitikus 21, 18 bis 21.
Aber da muss ich noch ergänzen, ja? Hier steht nämlich, in der Versammlung des Herrn darf kein Ammoniter und Moabiter kommen, auch nicht in der 10. Generation. Niemals dürfen ihre Nachkommen in die Versammlung des Herrn kommen. Du sollst dich nie und nimmer um einen Friedens- und Freundschaftsvertrag mit ihnen bemühen. 5. Buch Mose, Kapitel 23, falls ihr mich widerlegen
das
wollt.
Das ist so, ne? Geil, das waren natürlich genau die beiden Stellen, die mir auch dazu eingefallen sind. Great minds think alike. Die sagen ja, das sei so die Urbotschaft der Bibel, ne, oder christlich. So, jetzt habe ich natürlich mal andere, ihr kennt sie wahrscheinlich, andere Aussagen aus der Bibel zusammengesucht, zum Beispiel zum Thema Würde. Da steht bei Jesaja im Kapitel 40, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Alle Völker sind vor ihm, also Jahwe, wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Im Buch Hiob heißt es in Vers 25,6, siehe, selbst der Mond glänzt nicht hell, die Sterne sind nicht rein in seinen, also Jahwes Augen, geschweige denn der Mensch, die Made, der Menschensohn, der Wurm. Also so viel zur Menschenwürde. Dann Frage, sind Zweifler genauso kostbar? Der Kirchentag will erkennbar auch Kirchenferne und Nichtchristen ansprechen. Und das ist ja jetzt auch mittlerweile die größere Zielgruppe, ne? Weil ja Nichtmitglieder schon mehr als 50% der Bevölkerung stellen. So sagt der Kirchentagspräsident Zugehör. Die Losung solle daran erinnern, dass jeder Mensch von Wert ist, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensweg. Zugehör betonte, auch wer schwach ist oder zweifelt, gehört dazu. Und Präses Latzel betonte, das Bibelzitat, du bist kostbar, sei ein Gegenakzent zu einer Zeit, in der oft vor allem über andere geredet wird. Und man will den Kirchentagsleuten ja gerne glauben, dass sie auch andere Meinungen akzeptieren, obwohl ihr Umgang mit der Bibel sie natürlich weder glaubwürdig noch ernst zu nehmen macht, ne, wenn man ihnen schon was glauben möchte. Aber biblisch ist das eben nicht. Wir kennen ja alle den Spruch, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Das ist so wichtig, dass sich die gleiche Formulierung gleich zweimal in der Bibel findet. Einmal in Psalm 14 und einmal in Psalm 43, also ist der gleiche Wortlaut. Dann könnte man jetzt wieder sagen, ja, wir sind ja Christen, wir gucken ja ins Neue Testament. Ja, habe ich auch geguckt. Und da kennt ihr ja meine Paulus-Stelle, die ich gerne zitiere, hier nur ein Ausschnitt. Also Paulus schreibt im Römerbrief gleich Kapitel 1. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn. sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun, aber sie tun es nicht nur selbst, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die es tun. Also so viel zum Schlechtsprechen über andere aus dem Neuen Testament. Paulus, quasi der Vater des Christentums. Und auch Jesus, der sagt zwar an einer Stelle, das ist Matthäus 5, 22 aus der Bergpredigt, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Woanders gibt es aber im selben Evangelium ein ganzes Kapitel, Kapitel 23, wo er die Pharisäer und Schriftgelehrten unter anderem als Narren, Heuchler, Schlangen und Otterngezücht beschimpft. Und im Johannesevangelium sagt Jesus zu Juden, die an ihn glauben, ihr habt den Teufel zum Vater. Also so viel dazu, was die christliche Lektüre über andere sagt. Fazit zur Bibel. Man kann also sagen, es ist ja schön, wenn Präses Latzel meint, man solle einen Gegenakzent setzen, wenn vor allem über andere geredet wird. Die Bibel ist aber nicht nur kein solcher Gegenakzent, sondern sie liefert gerade noch das schlechte Vorbild mit dem Anspruch, das Wort Gottes zu sein. So, und Gott sei Dank, es ist ja der evangelische Kirchentag, da können wir jetzt also auch noch Luther bemühen. Will ich nur kurz erwähnen, dass Luther auch nicht gerade ein Vorbild für Toleranz und Wertschätzung Andersdenkender ist. Also ich habe die Sachen jetzt nicht rausgeguckt, aber ihr wisst es ja, ne? Die Juden, man muss ihre Synagogen anzünden und so weiter. Ne? Der hat ja quasi schon das NSDAP-Programm da prophezeit quasi. Ne? Also Luther ist da auch kein Vorbild, wie man sich verhalten sollte, der große Christ und der Begründer quasi der evangelischen Kirche. Dann aber, dass die Bibel kein Vorbild ist, wenn es darum geht, mit anderen zu reden statt nur über sie, wird die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kaum überraschen. Es kommt aber noch besser. Evangelische Theologen wie Präses Latzel werden ja nicht nur auf die Bibel verpflichtet, sondern auch auf die Bekenntnisse ihrer jeweiligen Konfession. Katholische Theologen auf die Bibel und die katholische Lehre. Und das Lustige daran ist, dass die Bekenntnisschriften, also das, worauf die evangelischen Theologen verpflichtet werden, aus der Zeit der Reformation nicht einfach nur Bekenntnisse sind wie das apostolische Glaubensbekenntnis, also da steht, wir glauben dies und das, sondern dass die verfasst wurden, um sich von Christen, die etwas anderes glaubten, abzugrenzen. Und deshalb werden in den Bekenntnisschriften Christen, die etwas anderes glauben, immer wieder verdammt. Im Augsburger Bekenntnis werden zum Beispiel in Artikel 16 all diejenigen verdammt, die lehren, dass zum Beispiel die Todesstrafe unchristlich sei. Die werden verdammt. Die sind nicht nur anderer Meinung. Man agreed da nicht to disagree, sondern die werden gleich mal verdammt. In Artikel 17 werden die verworfen, die lehren, dass die Teufel und die verdammten Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werden. Und auf der katholischen Seite finden sich ebenfalls solche Verdammungen. So heißt es zum Beispiel in dem Dekret, in dem 1563 die Lehre vom Fegefeuer endgültig zum Dogma erhoben wurde. Wer sagt, dass nach empfangener Gnade der Rechtfertigung jedem bußfertigen Sünder die Schuld so vergeben und die Haftung für die ewige Strafe so getilgt werde, dass keine Haftung für eine zeitliche Strafe mehr übrig bleibe, die entweder in dieser Welt oder in der künftigen im Fegefeuer abzubüßen wäre, bevor der Zugang zum Himmelreich offenstehen kann, der sei verflucht. Ne, also die beispielsweise Protestanten, wie die vom Kirchentag, die das nicht glauben, ne, die werden hier verflucht oder wurden da verflucht.
Aber kostbar verflucht.
Wir sehen also, wenn man die Leute dazu anhalten will, miteinander statt nur übereinander zu reden, dann könnten das praktisch alle anderen Menschen glaubhafter vertreten als Theologen. Denn normale Menschen haben sich nicht aus freien Stücken auf Dokumente verpflichtet, in denen Andersdenkende verdammt werden. Theologen schon. Jetzt will ich zur intellektuellen Redlichkeit noch sagen, dass die evangelischen Theologen irgendwann Mitte 20. Jahrhunderts die Leuenberger Konkordanz verabschiedet haben. Da steht drin, also diese alten Lehrverurteilungen und Verdammungen, die greifen jetzt heute nicht mehr. Ich glaube, wie das genau funktionieren soll, ist nicht so recht klar, weil die behaupten ja nach wie vor, dass sie auf ihre eigenen Bekenntnisse, die damals von den anderen Bekenntnissen verdammt wurden, dass sie sich da weiter darauf berufen. Aber das wird einfach wegerklärt. Ne? Das ist also nochmal wieder so eine Stufe von intellektueller Unredlichkeit. Also, denn dann könnte man das Bekenntnis ja auch abwerfen, sozusagen. Aber das wollen sie natürlich auch nicht.
Ich finde, das ist einfach nicht möglich. Die Bibel um das, was jetzt in der Neuzeit behauptet wird, in Deckung zu bringen. Das ist so weit auseinander, wenn sie nicht bereit sind, das zu verwerfen, und das könnten sie ja. Ja, also niemand hindert sie daran, also ich jedenfalls nicht, ne? Das könnten sie ja verwerfen, dann wäre es ja auch gut. Und dann können sie sagen, wir haben dazugelernt und wir haben jetzt eine bessere Lehre.
Ja, Gott hindert sie auch nicht, ne? Der sagt ja nicht, Heiner, hör mal auf mit dem Verwerfen.
Ne? Und dann könnten sie sagen, ja, und wir müssen dann leider auch zugeben, dass es jetzt nicht mehr auf einer Offenbarung beruht, sondern wir haben drüber nachgedacht und so weiter. Ne? All das steht ihnen offen, aber richtig unredlich wird es, dass sie ja weiterhin behaupten, das wäre alles irgendwie kohärent, also würde alles zusammenpassen. Und in Wahrheit versuchen sie einfach jetzt diese üblen früheren Schriften einfach irgendwie vergessen zu machen und zum Verschwinden zu bringen, und das ist einfach unredlich. Und dann sind sie auch keine Gesprächspartner, mit denen man sich irgendwie einlassen will.
Ich sage in Online-Diskussionen inzwischen auch öfters mal, sag mal, schämt ihr euch eigentlich für das Wort eures Gottes? Dass ihr euch dazu berufen fühlt, das umzuschreiben und so zu tun, als hätte er was anderes gesagt, dass ihr euch über euren eigenen Gott erhebt und ihm quasi vorschreibt, was er sagen darf und was nicht.
Sehr guter Punkt, Viktor. Ein interessanter Punkt ist noch, man merkt, dass die Kirchentagsverantwortlichen wissen, dass sie die Öffentlichkeit täuschen. Das sind ja alles Theologen, die wissen genau, wie die Bibelstelle eigentlich gemeint ist. Dass sie wissen, dass sie die Öffentlichkeit täuschen, zeigt sich an ihren Formulierungen. Wer es nicht besser weiß, würde Dinge sagen wie, in der Losung sagt Gott jedem Menschen, dass er kostbar ist. Ne? So formulieren die Repräsentanten des Kirchentags aber gerade nicht, sondern sie erwecken zwar den gewünschten Eindruck, formulieren dabei aber gerade so, dass sie technisch nicht lügen. Hier die Beispiele. Kirchentagspräsident Thorsten Zugehör wird zum Beispiel zitiert mit den Worten, sie, die Losung, erinnert uns daran, dass jeder Mensch von Wert ist, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensweg. Auch wer schwach ist oder zweifelt, gehört dazu. Also er sagt nicht, dass die Lösung das bedeutet, sondern nur, dass sie uns daran erinnert. Die Pressemitteilung des Kirchentags macht daraus allerdings Kirchentagspräsident Thorsten Zugehör, vertieft den Gedanken der Losung. Das ist schon heikler, weil das, was Zugehör sagt, ja gar nicht der Gedanke ist, um den es in dem Jesaja-Vers geht. Aber gut, vielleicht war das jetzt kein Theologe, sondern ein Pressemensch, der das dann den Text gemacht hat, und schwupp, ist es schon wieder da. Lügen durchaus lassen praktisch. Noch ein Beispiel. Die Generalsekretärin des Kirchentages, Christine Jahn, betont die besondere christliche Botschaft des Spruchs, der dem biblischen Buch Jesaja entstammt. Zitat: Es handelt sich um einen Zuspruch Gottes an sein Volk. Wir wollen mit dem Kirchentag dazu beitragen, dass sich jeder einzelne Mensch angesprochen und gemeint fühlt. Der Wert eines Menschen manifestiert sich durch die bedingungslose Liebe Gottes zu ihm. Diese Äußerung von Frau Jahn betrachte ich als Alibi-Äußerung zum Schutz vor dem Einwand, es ginge hier doch gar nicht um das Individuum. Frau Jahn erwähnt hier ja immerhin, dass Gott zu seinem Volk spricht. Sie sagt, Zitat, es handelt sich um den Zuspruch Gottes an sein Volk. Für jemanden, der nicht weiß, wie der Spruch gemeint ist, ist das aber nur so zu verstehen, als spreche Gott hier zum Christenvolk. Durch ihre Formulierung verschleiert Frau Jahn, dass in dem Vers, den sie präsentieren, um das Volk Israel geht. Preiser Satzel erklärte, du bist kostbar, ist eine richtig starke und passende Lösung für Düsseldorf 2027. So wollen wir als gastgebende Landeskirche allen Gästen und ehrenamtlichen Aktiven begegnen. Egal wer du bist, woher du stammst, wen du liebst, wie du aussiehst, schön, dass du kommst. Du bist kostbar für Gott und für uns. Auf den ersten Blick könnte man hier meinen, Satzel sage, die Losung bedeute, egal wer du bist, woher du stammst, wen du liebst, wie du aussiehst, schön, dass du kommst. Du bist kostbar für Gott. Tatsächlich sagt er aber nicht, dass die Losung so gemeint ist, sondern dass das die Einstellung der gastgebenden Kirche ist. Also die wissen genau, auf was für einem dünnen Eis sie sich bewegen, und anstatt, also die logische Konsequenz, ja, wenn wir so rumeiern müssen, stimmt da vielleicht was nicht mit der Bibel? Warum macht der Kirchentag das denn? Ist doch völlig, völlig absurd, und die wissen es auch. Das haben wir jetzt herausgearbeitet. Warum machen die sowas?
Ich denke mal, das ist Tradition. Die haben immer sowas gehabt, und das war immer ganz schön, so einen Spruch zu haben. Und dann kann man an diesen Sachen die Sachen aufhängen. Und auf der anderen Seite, bis auf uns, hat sie auch niemand fachlich gestellt. Das heißt, es gibt ja auch keine Kritik an diesen, es kommt ja kein einziger Philosoph oder Kirchenkritiker dann zum Kirchentag und sagt, das ist scheiße. Sondern die kommen dann alle und reden ganz schön und machen dann mit, und deswegen kommen sie eigentlich damit ganz gut durch.
Das ist reines Marketing und sie wissen, dass eine andere Botschaft nicht mehr ankommt, dass es nicht vermittelbar ist. Sie müssen das sagen und sie wissen auch, dass die Gläubigen sich so sehr wünschen, dass diese modernen Gedanken da drin stehen würden. Aber sie stehen nicht drin, aber sie behaupten es einfach so lange, bis die Leute denken, das würde drin stehen und das ist eben dieser gemeinsame Betrug und die Motivation ist einfach Marketing.
Also ich finde, die Kritik muss viel, viel härter sein. Was die machen, ist ganz groß angelegtes Gaslighting. Also dass man den Leuten weismacht, ihr könnt praktisch euren eigenen Augen nicht trauen. Denn die haben ja hier gezeigt, was da ist. Die wissen, kein Schwein guckt das in der Bibel nach. Die erzeugen der Öffentlichkeit gegenüber den Eindruck, als würden in der Bibel immer nur so tolle Sachen drinstehen. Als würde jetzt beim Propheten Jesaja schon stehen, ihr seid alle kostbar und auch wenn du gequetschte Hoden hast oder was Viktor vorgelesen hat, ne, ihr seid für Gott alle gleich viel wert. Und deswegen glauben die Leute auch immer, dass wir Unrecht haben, wenn wir sagen, da steht doch nur Scheiße drin und primitiv und Krieg und so weiter, Genozid. Das ist der, ich will nicht sagen, der Fels, auf dem die Kirche steht, aber auf dem die heutige Stellung der Kirche und die Akzeptanz der Kirche basiert. Diese ganzen Gaslighting-Lügen und Falschdarstellungen, als würde das da in der Bibel drinstehen. Und wenn man genau hinguckt, das ist immer der Fall, dann sagen die gar nicht, dass das in der Bibel drinsteht. Aber die erwecken genau den Eindruck. Und deswegen würde ich das nicht nur so unter ein bisschen Marketing oder ja, die müssen aber quasi schon leid tun, dass sie nichts Besseres haben. Nein, 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 nein. Die zecken sich an die moderne Gesellschaft ran und an unsere Werte, indem sie lügen und so tun, als würde das in der Bibel drinstehen und dann setzen darauf, dass keiner nachguckt. Und weil keiner nachguckt und die das immer sagen, kriegen wir es dann vorgehalten, als würden wir was aus dem Kontext reißen.
Also das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, wenn einer behauptet, meine Kritik an den Kirchen wäre nicht hart. Ne, Matthias, da rudern wir ja im gleichen Boot. Aber stimmt schon, ne? Man muss da schon deutliche Worte wählen und das hast du gemacht. Ich meine mit Marketing eben nicht, dass man eine gute Sache nochmal irgendwie ein bisschen hübsch präsentiert, sondern dass einem das einfach allein wichtig ist, dass das ankommt, dass das geschluckt wird und dass der Wahrheitsgehalt im Grunde egal ist. Also das ist pure Propaganda, man kann es ja auch so sagen. Oder, wie es der Christian uns ja schon gesagt hat, Bullshit. Wie war nochmal die Definition, dass
Die Wirkung ist wichtiger als der Wahrheitsgehalt.
So, mit dem Gedanken bist du jetzt auch wieder auf dem Kritikniveau, das ich hier mir wünsche, Jan. Danke.
Ja, genau. Krauses Gesetz, ne? Immer feste drauf.
So, okay, ich würde gerne noch so ein Fazit ziehen. Ich sage ja oft, Gläubige denken in Worten, nicht in Bedeutung. Und das zeigt sich meines Erachtens auch hier wieder. Die Kirchentagsleute interessieren sich überhaupt nicht dafür, was in dem Bibeltext tatsächlich gemeint ist. Sondern sie suchen nur Worte oder Phrasen, die sich aus dem Kontext gerissen so deuten lassen, wie sie es gerne hätten. Auch wenn beim Nachlesen sofort deutlich wird, im selben Satz, dass das Gegenteil gemeint ist. Man erkennt hier sehr deutlich, dass Christentum, der Kirchentag und die Theologie als Ganzes sind Brutstätten intellektueller Unredlichkeit, die vom Staat, also beim Kirchentag mit Millionen und wenn man noch die Theologielehrstühle in den Blick nimmt, mit Milliarden finanziert werden. Brutstätten der intellektuellen Unredlichkeit. Da lässt sich auch nichts ändern, weil man das Christentum oder auch das Judentum nicht intellektuell redlich vertreten kann. Nochmal. Das sind Brutstätten intellektueller Unredlichkeit, die vom Staat, von Steuergeldern mit Milliarden finanziert werden. So, jetzt noch ein paar philosophische Überlegungen. Aus Kostbarkeit, also dieser, ich habe vorhin gesagt, ja, der Spruch ist ja ganz gut, du bist kostbar, aber eigentlich finde ich den Spruch schon scheiße, denn aus Kostbarkeit folgen weder Würde noch Rechte. Der Fokus auf Kostbarkeit lenkt schon von der Menschenwürde ab. Die Menschenwürde leitet sich allein aus dem Menschsein ab, nicht aus Gottes Zuneigung. Hier nochmal, was hier die Generalsekretärin Christin Jahn sagte, der Wert eines Menschen manifestiert sich durch die bedingungslose Liebe Gottes zu ihm. Und dazu meine ich, es ist ein Unterschied anzuerkennen, so ist Menschenwürde gemeint, dass jeder Mensch eine Würde und Grundrechte hat, weil er Mensch ist, als seinen eingebildeten Gott zu bemühen, um ihm eine Kostbarkeit anzudichten. Wer so argumentiert, hat die Menschenwürde nicht verstanden und zeckt sich parasitär daran, um seine dumme Weltanschauung als unverzichtbar darzustellen. Okay, also einen habe ich noch. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch wird heute mit den Worten zitiert: Die Liebe Gottes ist mit völkischem Nationalismus nicht vereinbar. Erzbischof Koch glaubt das vermutlich sogar tatsächlich. Es ist aber trotzdem gelogen. Denn der Bibelvers, den sich der Kirchentag 2027 als Losung herausgepickt hat, zeigt, der Gott der Bibel, speziell der des Alten Testaments, ist nicht nur mit völkischem Nationalismus durchaus vereinbar, sondern in dem Vers ist die Liebe Gottes völkischer Nationalismus. Noch einmal. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker, also andere Völker, für dein Leben. Und da meine ich, weil das gerade so gut passte, das Alte Testament, das ist geprägt von völkischem Nationalismus. Und deswegen ist das auch wieder so eine 180-Grad-Kehrtwende und Lüge, wenn Erzbischof Koch sagt, die Liebe Gottes ist mit völkischem Nationalismus nicht vereinbar.
Weil wir ja jetzt langsam auf ein Fazit umschwenken, würde ich meins gerne mal schon mal reinschummeln, ja. Als ob wir die Kirche oder sonst wen brauchen, um uns diese Kostbarkeit aller Menschen oder auch ganz bestimmter einzelner Menschen irgendwie klarzumachen. Als ob wir dafür eine Begründung bräuchten oder irgendwie ein theoretisches Konstrukt oder eine Versicherung, ne, dass einer sagt, ja, ich versichere dir das. Ja. Ein guter Freund von mir, der ist gerade zum ersten Mal Vater geworden. Er hat da so ein süßes kleines Baby jetzt und so weiter. Und der braucht keine Begründung, warum das kostbar ist. Und wenn ich an meine Familie denke und so weiter, da sind mir auch alle Begründungen eigentlich scheißegal. Und wenn ich eine Begründung aber unbedingt haben wollte, dann fallen mir da bessere ein, als jetzt irgendwie so ein komischer Wüstengott, sondern das kann ich mir mit dem Verstand und mit dem Herz, kann ich mir das zurechtzimmern. Und das ist alles, was ich brauche. Man braucht den Verstand und das Herz am rechten Fleck, man braucht Menschlichkeit. Und beides, Verstand und das Herz am rechten Fleck, sind Dinge, die man in der Bibel nicht findet.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.